komme zur Tagesordnung. Einziger Punkt, Abgabe einer Erklärung der Bundesregierung. Das Wort hat der Herr Bundeskanzler.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Wahlen zum 5. Deutschen Bundestag standen unter der Forderung nach Sicherheit und Stabilität unseres wirtschaftlichen und sozialen Lebens. Die Wahlentscheidung selbst bewies, wie eng im Bewusstsein der Wähler der Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Stabilität und politischer Sicherheit geworden ist. Die Bundesregierung hat ein überzeugendes Mandat für eine solche Politik erhalten. Den Wählern ist für ihr Vertrauen nicht besser zu danken, als ihren Auftrag in den kommenden Jahren sehr ernst zu nehmen und die zur Sicherung dieser Ordnung notwendigen Aufgaben schnell und entschlossen anzupacken. Es entsprach dieser Notwendigkeit, dass die Bundesregierung sogleich nach ihrer Bildung den Plan für den Haushaltsausgleich 1966 erarbeitet und dem Bundesrat zugeleitet hat. Der Wahlkampf hat manche Wunden hinterlassen. Sie zu heilen, sollte unser aller Bestreben sein. Niemand in diesem Hohen Hause wird mir widersprechen, wenn ich sage, dass die Wahl nicht nur einen Auftrag an die Regierung bedeutet, sondern an alle Parteien des Deutschen Bundestages. Wir alle, und ich meine damit auch die Opposition, haben ein hohes Maß an Verantwortung zu tragen, wobei ich unter Gemeinsamkeit nicht Gleichheit, geschweige denn mangelnde Opposition verstehe. Als Staatsbürger sind wir alle Gewinner dieser Bundestagswahl, weil sich in ihr die deutsche Demokratie als eine stabile Ordnung erwiesen hat. Der 5. Deutsche Bundestag wurde im 20. Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gewählt. 164 seiner 518 Abgeordneten erreichten erst nach 1945 das Alter der Wählbarkeit. Zwei Drittel unseres Volkes waren im Jahr 1933 Kinder oder noch nicht geboren. Für nahezu die Hälfte aller Menschen in unserem Lande sind die Jahre 1933 bis 1945 geschichtliche Vergangenheit ohne persönliche Erinnerung. Für nahezu die Hälfte aller Völker der Erde liegt die Stunde Null ihrer nationalstaatlichen Geschichte nach dem Jahre 1945. Alle Generationen unseres Volkes tragen zwar an den Folgen einer im deutschen Namen von 1933 bis 1945 geübten Politik. Die Bezugspunkte in der Arbeit des 5. Deutschen Bundestages und der Politik der Bundesregierung dürfen dennoch nicht mehr der Krieg und die Nachkriegszeit sein. Sie liegen nicht hinter uns, sondern vor uns. Die Nachkriegszeit ist zu Ende. Deutschland ist geteilt, ist zur Hälfte dem Machtanspruch einer Siegernation unterworfen. So wahr das ist und so schwer wir das empfinden, würden wir uns dennoch irren, wollten wir darauf bauen, für die Völker der Erde sei das geteilte Deutschland ein politisches Gebiet, das wegen seiner Teilung ohne weiteres auf Sympathie und Hilfe rechnen könne. Die Wiedervereinigung Deutschlands wird nicht zuletzt von unserer Fähigkeit abhängen, die uns freundschaftlich verbundenen und die uns vorherst indifferent begegnenden, ja sogar gegnerischen Mächte an dieser Wiedervereinigung politisch und wirtschaftlich zu interessieren. Dieses Jahr 1965 liegt hinter jener weltpolitischen Phase, die wir als Nachkriegszeit bezeichnen. Die Nachkriegszeit, in der die Bundesrepublik entstand, in der sie zunächst als Objekt der Weltpolitik später als aktiv handelnde Macht Gewicht erlangte. Die Nachkriegszeit war weltpolitisch betrachtet keine Friedenszeit. Sie war Jahre hindurch bestimmt durch den Zerfall der im Kriege siegreichen Mächtekoalition in zwei Blöcke. In der Nachkriegszeit war der Bundesrepublik die außenpolitische Linie klar vorgezeichnet. Eine Politik zwischen den Blöcken wäre utopisch und am Ende sogar selbstmörderisch gewesen. Die Bundesrepublik wurde zu einem festen Teil der westlichen Welt. Die Freundschaft zwischen unserem Volk und dem Französischen ist ein Unterpfand der Hoffnung aller Europäer, dass dieser Kontinent politisch Gestalt finde. Auf dieses Ziel hin sind alle Möglichkeiten des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages voll auszuschöpfen. Viel weniger vorgegeben, im Gegenteil, immerfort hart umkämpft, von innen wie von außen kritisiert oder angefeindet, waren die Leitlinien unseres wirtschaftlichen Aufstiegs und der sozialen Gesundung unseres Volkes. Inzwischen wurde dieser wesentliche politische Inhalt deutscher Nachkriegszeit über die Parteien hinweg zur allgemeinen Grundlage deutscher Innenpolitik. Unser deutsches Modell einer modernen Wirtschafts- und Sozialordnung gerät aus dem Höhenflug des einstmals als Wunder erschienenen Erfolges in die natürliche Phase allgemeiner alltäglicher Bewährung. Es stellt sich uns die Frage, ob wir eingetretene Verkrustungen dieser Ordnung lösen, bislang außerhalb der sozialen Marktwirtschaft gebliebene Schutzbereiche in den Fortschrittsprozess organisch einbeziehen und damit der immer noch anzutreffenden Neigung zu einer sterilen Verzünftelung sogenannter Besitzstände ein Ende bereiten können. Es geht darum, ob dieses Volk, dieses Parlament, diese Bundesregierung, ob wir nur in spannungsvoller Nachkriegszeit, der Zeit des Wiederaufbaus, zielstrebig Kraft und Fantasie zu entwickeln, imstande waren. Mochte in der Nachkriegszeit mit einfachen Alternativen von Schwarz und Weiß, Gut und Böse, falsch und richtig, die eine oder die andere innen- oder außenpolitische, parlamentarische Einzelgänger noch hingehen. Außenpolitische Illusion parlamentarischer Einzelgänger noch hingehen. Heute indessen muss vor jeder öffentlichen Äußerung die Frage nach der politischen Verantwortlichkeit derlei individueller Aussagen stehen. In dem permanenten Spannungsverhältnis zwischen dem kurzfristig oft leicht durchsetzbaren und dem langfristig richtigen und notwendigen werden Bundestag und Bundesregierung in den kommenden 4 Jahren schwere Entscheidungen zu treffen haben. Wenn meine Regierungserklärung von Sorge und Zuversicht zugleich bestimmt ist, so deshalb, weil sich im Prozess des deutschen Wiederaufbaus wichtige Wirtschafts-, Sozial- und außenpolitische Daten verändert haben. Dieser neuen Lage gerecht zu werden und aus gewonnenen Einsichten praktische Nutzanwendungen zu ziehen, das ist die Aufgabe der Politik in der vor uns liegenden Legislaturperiode. Im Folgenden gebe ich Ihnen eine nüchterne Analyse unserer wirtschafts- und finanzpolitischen Situation und der sich daraus ergebenden notwendigen Maßnahmen. Unsere wirtschaftliche Situation und die Lage der Staatsfinanzen kann nicht ohne Sorge betrachtet werden. Sie unterscheidet sich aber in einem grundsätzlich von wirtschaftlichen Vorgängen der 20er und 30er Jahre. Heute sind wir dank besserer Einsichten und aufgrund eines weit entwickelten Instrumentariums in der Lage, Ursachen klar zu erkennen und, wenn wir wollen, auch Abhilfe zu schaffen. Wir stehen dank der unlösbaren weltwirtschaftlichen Verflechtung Schwierigkeiten dann nicht machtlos gegenüber, wenn der Staat, die Bundesregierung und alle öffentlichen Hände, vor allem aber auch Arbeitgeber und Gewerkschaften bereit sind, unsere stabile und sozial verpflichtete freiheitliche Wirtschaftsordnung zu erhalten und sie gegen jede Aufweichung zu verteidigen. Das wiederum ist angesichts der verfassungsrechtlichen und sonstigen Gegebenheiten zwar nur eine Erwartung, die sich aber erfüllt, wenn alle erkennen und anerkennen, dass nur eine enge Kooperation den Interessen aller Rechnung trägt. Dabei dürfen wir uns in der Haushaltsgestaltung nicht darauf beschränken, uns nur innerhalb der von der Währungsstabilität gezogenen Grenzen zu bewegen. Wir müssen vielmehr bewusster und wirksamer als bisher im Bundeshaushalt ein Instrument erkennen, die Aufgaben der Zukunft zu meistern. Das erfordert sowohl die Fixierung politischer Prioritäten als auch eine langfristige Haushaltsplanung. Erfolg werden wir nur haben, wenn wir auf die Dauer und auf allen Gebieten diesem Ziel der Stabilität zu dienen bereit sind. Die öffentliche Zustimmung ist uns auf lange Sicht gewiss, wenn wir nur entschlossen handeln. Aber die Regierung wäre verpflichtet, auch dann zu handeln, wenn sie dieser öffentlichen Zustimmung nicht in jedem Augenblick gewiss sein könnte. Denn die Idylle eines trügerischen Wohlergehens um den Preis einer inflationären Entwicklung müsste mit der Zerreißung unserer wirtschaftlichen und finanziellen Ordnung enden. So umstritten und einseitig es erscheinen konnte, angesichts der vielfältigen Aufgaben außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischer Art, weil der Rat hinaus Aussage zuzustimmen, dass die Wirtschaft unser Schicksal sei, ist doch nicht zu verkennen, dass die starke wirtschaftliche Stellung der Bundesrepublik, ihre Leistungskraft und handelspolitische Geltung der deutschen Außenpolitik ein besonders wirksames Instrument an die Hand geben. Wirtschaftliche Kraft münzt sich um in politische Stärke, wie umgekehrt politische Sicherheit der Wirtschaft und Gesellschaft zu gedeihlicher Entwicklung verhilft. Jedenfalls würde eine wirtschaftliche Schwächung unseres Landes neben den schwerwiegenden innerpolitischen Folgewirkungen unserem außenpolitischen Rang und unserer Handlungsfähigkeit in der Welt schweren Schaden zufügen. Die deutsche Außenpolitik muss sich bei der Verteidigung deutscher Lebensinteressen und der Durchsetzung der politischen Anliegen unseres gespaltenen Landes in überzeugender Weise auf ein sozial stabiles und wirtschaftlich lebenskräftiges Deutschland stützen können. Die uns gezollte Achtung und Anerkennung der Welt gilt neben der vom deutschen Volk bezeugten demokratischen Haltung, der gesellschaftlichen Ordnung, die wir aus dem Chaos schufen, und dem erstaunlich raschen und erfolgreichen Wiederaufbau. Auf diese Weise sind wir, ich sage es ohne Überheblichkeit, wieder etwas geworden. Das deutsche Kräftepotenzial hat innerhalb des Bündnisses Gewicht erlangt. Dies wird auch im gegnerischen Lager, wenn auch mit anderen Vorzeichen, registriert. Was aber macht das deutsche Kräftepotenzial aus? Es sind die Menschen, ihr Wille und ihre Fähigkeit zu arbeiten, geistige und wirtschaftliche Leistungen zu vollbringen. Dieses Potenzial erwächst aus der Dynamik einer freiheitlichen Ordnung. Vor allem aber beruht es auf einem modernen Gesellschaftsgefüge, das die Grundlagen bildet für alle in die Zukunft gerichteten kulturellen, wissenschaftlich, wirtschaftlich-technischen und sozialen Anstrengungen. Nach den geschichtlichen Erfahrungen unseres Volkes, die das Bewusstsein der Abhängigkeit aller von allen geweckt und bestärkt haben, hat die deutsche Gesellschaft den Charakter einer Klassengesellschaft verloren. An ihre Stelle ist eine Leistungsgemeinschaft getreten. Trotzdem dürfen wir nicht verkennen, dass diese noch von innen bedroht ist, nämlich durch allzu viele Versuche, partiellen Interessen ein Übergewicht zu verschaffen. Wollen wir auf dem Weg des bisherigen Erfolges, des Fortschritts, des politischen und sozialen Friedens bleiben, so muss die deutsche Gesellschaft weitere Schritte in jene moderne Ordnung tun, die ich als eine formierte Gesellschaft charakterisiere. Sie wird nicht durch eine Aktion geschaffen, sondern entfaltet sich aus einem Prozess. Sie ist auch nicht ständig staatlich gegliedert. Vielmehr beruht sie auf der Überzeugung, dass die Menschen nicht nur durch Gesetze, sondern auch aus Einsicht, dass ihrem eigenen Wohle dienende zu tun bereit sind. Die formierte Gesellschaft ist jedoch alles andere als eine philanthropische Vision. Sie geht also nicht von einem weltfremden, idealtypischen Menschenbild aus. Diese moderne Leistungsgesellschaft ist gewiss auch nicht frei von Interessengegensätzen. Aber diese sind nicht mehr Elemente des Zerfalls ihrer Einheit, sondern werden immer Motor eines permanenten Interessenausgleichs unter dem Gesichtspunkt des allgemeinen Wohls. Diese neue Ordnung ist die gesellschaftspolitische Konsequenz der sozialen Marktwirtschaft. Gerade am Beispiel der sozialen Marktwirtschaft lässt sich aufzeigen, dass die formierte Gesellschaft keine Utopie ist. 1948 und in den nachfolgenden Jahren wurden mit scheinbar guten Gründen Sorgen vorgetragen, die völlige Liberalisierung der deutschen Nachkriegswirtschaft könnte vor allem zu Lasten der sozial schwachen Gruppen gehen. Befürchtungen wurden laut, dass die infolge dieser Wirtschaftsform und der technologischen Entwicklung notwendig werdenden sozialen Umschichtungen nicht wieder gutzumachende Schäden am Volksganzen verursachten würden oder dass die geringe Produktion zur Abdeckung der Kaufkraft nicht ausreichen könnte. Mittlerweile haben alle Schichten und Gruppen unseres Volkes erfahren, dass die Vertretung der eigenen Interessen nicht notwendig den Konflikt mit anderen auslösen muss, sondern dass der verständnisvolle Ausgleich ein gutes Mittel demokratischer Politik ist. Eine so formierte Gesellschaft setzt eine informierte Gesellschaft voraus. Der Bürger kann sich nur richtig verhalten. Der Bürger kann sich nur richtig verhalten, wenn er Bescheid weiß über Handlungen und Absichten des Staates. Muss er rasch, korrekt und umfassend unterrichtet werden. Das kritisieren Sie ja. Da die Informationsnotwendigkeit auch in umgekehrter Richtung für den Staat besteht, ist die Ausnutzung neuester technischer Möglichkeiten sowie die rasche Auswertung wissenschaftlicher Erkenntnisse erforderlich. Bei Ihrem Bemühen, der Welt ein Bild Deutschlands zu zeichnen, das der politischen Realität von heute und der historischen Wahrheit entspricht, ist die Bundesregierung auf die verantwortungsbewusste Hilfe der öffentlichen Meinungsträger angewiesen. Die formierte Gesellschaft ist ihrem Wesen nach eine friedliche Gesellschaft, die auf der dynamischen Kraft des innen- und außenpolitischen Interessenausgleichs beruht. Das eben heißt auch, dass der Selbstdarstellung unseres Staates im Ausland als Hilfsmittel, ja teilweise sogar als Voraussetzung unserer Außenpolitik große Bedeutung zukommt. Alle Aufgaben, die sich auf diesem Feld stellen, verdienen vorrangige Lösung. Dieser neuzeitlichen Gesellschaftsform erwachsen auf allen politischen Gebieten neue, große Aufgaben. Ihre rationale Klarheit und Überschaubarkeit sollen den Einzelnen in die Lage versetzen, an den öffentlichen Dingen teilzuhaben. Diese Gesellschaft wird die staatliche Autorität so weit stärken, dass notwendige Reformen und die Festsetzung von Prioritäten bei der Lösung der Gemeinschaftsaufgaben Anerkennung finden und dadurch politisch ermöglicht werden. Wir haben uns vielleicht allzu selbstverständlich der Täuschung hingegeben, dass in einer expansiven, dynamischen Volkswirtschaft der Ausweitung des privaten Verbrauchs, der Investitionstätigkeit und der Ausgabensteigerung der öffentlichen Hand überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt seien. Unsere Wirtschaft war in der Vergangenheit, wenn auch nicht ohne Preissteigerungen, im Ganzen doch in der Lage, das jeweilige Nachfragemehr durch kurz darauf folgende Produktionsausweitungen weitgehend aufzufangen. Mit der Erschöpfung der deutschen Arbeitskraftreserven zeichnet sich aber immer deutlicher eine grundlegende Änderung ab. Diese Wende wurde, weil sie sich aus einem längeren Prozess heraus entwickelte, in ihrer ganzen Tragweite von vielen nicht rechtzeitig und nicht voll gewürdigt. Die zunehmende Beengung des Arbeitsmarktes bot den Arbeitnehmern die Möglichkeit, bessere materielle Arbeitsbedingungen durchzusetzen, während die Arbeitgeber in Ausnutzung ihrer Marktchancen bereit waren, nicht nur höhere Tariflöhne zu akzeptieren, sondern die Effektivlöhne nicht unerheblich über dieses Niveau hinaus anzuheben. Für Anklage und Rechtfertigung ist hier also kein Raum. Lassen wir darum Fakten sprechen. In den letzten 5 Jahren, das heißt von 1960 bis einschließlich 1964, erzielte die Bundesrepublik in ihrer Handelsbilanz einen jährlichen Überschuss von durchschnittlich 5,5 Milliarden D-Mark. Er machte noch im Jahre 1964 6,1 Milliarden D-Mark aus, während die ersten 9 Monate 1965 nur noch ein Ausfuhrplus von 660 Millionen ausweisen. Besonders beachtenswert ist der Umstand, dass die Verschlechterung der Handelsbilanz in weitestem Umfang, ja fast ausschließlich aus verstärkten Exporten der EWG-Länder in die Bundesrepublik resultiert. Diese Entwicklung ist gewiss nicht nur aus einer Ursache heraus zu erklären. Immerhin aber muss es bedenklich stimmen, wenn in einem freien und offenen Markt, in dem die Zölle nur mehr 20% der ursprünglichen Sätze ausmachen, die deutsche handelspolitische Position schwächer geworden ist. Wir dürfen nicht an der Erkenntnis vorübergehen, dass diese Verschlechterung wesentlich auf der inneren Übernachfrage beruht. Eine weiter fortdauernde Aufblähung der Einkommen und eine anhaltende Kostensteigerung müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit ernsthaft gefährden. Die Rechnung konnte eben nicht aufgehen. Die Rechnung konnte eben nicht aufgehen, wenn der Zuwachs des Sozialprodukts wesentlich hinter dem privaten Verbrauch, den Ausgaben der öffentlichen Hand und den Investitionen zurückblieb. Das heißt, dass im laufenden Jahre 1965 ein Mehr an Sozialprodukt von rund 20 Milliarden zur Verfügung steht, während für die obigen Zwecke rund 40 Milliarden verausgabt werden. Dieses Problem ist auch nicht durch eine Um- oder Andersverteilung des Volkseinkommens zu lösen, denn mit solchen Prozeduren lässt sich die kaufkräftige Nachfrage nicht verringern. Bundesregierung und Bundestag stehen heute nicht vor einem Soll, sondern vor einem harten Muss. In ihrer Hand und der von Ländern und Gemeinden liegt es, die überaus starke Zunahme der öffentlichen Ausgaben mindestens auf das noch vertretbare Maß der Steuereinnahmen zu reduzieren. Daraus folgt: Erstens, Die Bundesregierung ist entschlossen, die Politik der sozialen Marktwirtschaft konsequent fortzuführen und dadurch die ökonomischen Grundlagen für eine sich in Freiheit und Frieden festigende Gesellschaft sicherzustellen. Zweitens, für die Folgezeit sieht sich die deutsche Wirtschaft in ihrem Wachstum vor veränderte Bedingungen gestellt. In den kommenden Jahren werden erheblich mehr Menschen aus dem Erwerbsleben ausscheiden, als neue hinzutreten. Das bringt zugleich eine Erhöhung der Rentenlast mit sich. Der deutsche Arbeitsmarkt ist erschöpft. Die Heranziehung von noch mehr ausländischen Arbeitskräften stößt auf Grenzen. Nicht zuletzt führte sie zu weiteren Kostensteigerungen und zusätzlicher Belastung unserer Zahlungsbilanz. Diese zuverlässig voraussehbaren und unabänderlichen Tatsachen haben zur Folge, dass in den Jahren bis 1970 in der Bundesrepublik aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung weniger Erwerbstätige zur Verfügung stehen werden als gegenwärtig. Der Schaden würde sich noch potenzieren, wenn dazu mit einer weiteren Verkürzung der Arbeitszeit gerechnet werden müsste. Drittens, ein Volk, das sich vor gewaltige politische Aufgaben gestellt sieht, das um seiner Sicherheit willen Opfer bringen muss, das Wiedergutmachung und andere Hilfe in der Welt zu leisten hat. Ein Volk, das auf breitester Grundlage den Wohlstand mehren und auch in Arbeitnehmerhand die Vermögensbildung fördern will. Ein Volk, das neben dem wirtschaftlichen Wiederaufbau hohe Kriegsfolgelasten zu tragen hat. Ein Volk, das, um auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben, ständig hohe Investitionen vornehmen muss. Ein Volk, das in sozialen Leistungen noch immer weiter, die sozialen Leistungen noch immer weiter ausbauen möchte, obwohl die Bundesrepublik nach Aussage des Internationalen Arbeitsamtes in Genf vor allen Ländern der freien Welt bereits die höchsten Leistungen tätigt. Ein solches Volk sollte sich nicht Überlegungen nach Verkürzung der Arbeitszeit hingeben. Es muss sich vielmehr ernsthaft, und zwar nicht nur theoretisch, die Frage stellen, und ich tue es hier in aller Form, ob es ihm nicht besser anstünde und ob es in seiner Lage nicht zweckmäßiger und sinnvoller wäre, die tariflich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit um eine Stunde zu erhöhen.